Die ersten 6 Monate des Jahres 2025 liegen bereits hinter uns. Wir haben das zum Anlass genommen, unsere Podcast-Folgen des ersten Halbjahres einmal Revue passieren zu lassen. Wir haben mit vielen klugen Experten und Expertinnen, Leadern und Coaches gesprochen und euch hier in dieser Folge jetzt die besten Ratschläge, Tipps und Gedanken noch einmal zusammengestellt. Dabei reichen die Tipps von den allerersten Schritten der Gründung bis hin zur Sichtbarkeit im Netz und auf Social Media. Viel Spaß bei unserem Halbjahresrückblick 2025.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Heute mit einem Rückblick auf das erste Halbjahr 2025. Und hier ist euer Host und Fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Eine der schwierigsten Fragen, die sich Gründer gleich zu Beginn stellen müssen, ist die Frage, wie ihr Business eigentlich heißen soll. Einprägsam und einzigartig soll der Name sein. Gut über die Lippen gehen und auch verdeutlichen, worum es bei dem Unternehmen eigentlich geht. Doch bei der Namenssuche muss so einiges beachtet werden. Und nicht alles ist erlaubt, erklärt Namensfindungsexperte Marc Leiblein.
Vereinfacht gesagt, einen Namen kann man nicht schützen, wenn er eine Sache einfach nur beschreibt. Also wenn ich jetzt bei unserem Eiskaffee wieder bin, wenn ich das jetzt einfach Eisshop nenne oder so, dann kann ich das einfach nicht schützen, weil das beschreibt das Café und deswegen ist das so, es ist freihaltebedürftig, so nennt man das. Und man kann das zwar benutzen, aber nicht schützen. Das ist erstmal das Erste. Das heißt, man muss bei einer Marke ein bisschen einen kreativen Twist drin haben, dass die nicht nur rein beschreibend ist. Das ist erstmal die Grundanforderung. Und der zweite Schritt ist dann tatsächlich zu schauen, ob es nicht schon ältere Marken gibt. Wenn man sich überlegt, wie viel Jahrzehnte es schon Marken gibt und wie viel Millionen Leute schon vorher nach Namen gesucht haben, vielleicht auch Tausende für Eiscafés oder Eismarken, dann kann man sich ausrechnen, dass da auch viele naheliegende Ideen schon weg sind. Bevor man einen Namen dann verwendet, muss man natürlich schauen, dass der Name auch frei ist, verfügbar als Domain und dass man ihn schützen kann und dass es keine Marken gibt, die so heißen oder so ähnlich heißen. Und das ist auch gern so eine Tätigkeit, die ganz ans Ende geschoben wird, weil dann hat man vielleicht mal seine paar Ideen gefunden, endlich nach einem längeren Prozess, wie man auch immer dahin gekommen ist, hat Leute befragt, vielleicht sogar eine Domain gefunden und dann auch mal gegoogelt, ob es den Namen nicht gibt. Vielleicht war man sogar mal beim DPMA und hat da mal geschaut, ob der Name verfügbar ist. Und dann fühlt man sich soweit mit safe. Allerdings steckt da schon noch viel mehr dran bei so einer Markenrecherche. Also es reicht nicht, den Namen einfach identisch da einzugeben in die Suchmaske, sondern man muss da Variationen probieren von Namen. Und man muss sich schon sehr gut auskennen mit diesen ganzen Warnklassen und mit dieser Einschätzung, ist das jetzt ein gefährlicher Name, kann der mir gefährlich werden, ist der verwechslungsfähig oder kann ich den sicher verwenden? Da machen gerade viele Gründerinnen und Startups, die gehen da schon ein bisschen leichtfertig mit um und manchmal klappt es, dann fällt es nicht auf. Aber bei uns landen häufig auch viele, die dann mit dem Namen auf die Nase gefallen sind und tatsächlich einen neuen Namen brauchen.
Auch wer einen Online-Shop betreibt, muss an einiges denken. Sogenannte Abmahnanwälte warten nur darauf, einen Fehler meist im Impressum oder im Cookie-Banner zu entdecken und abzumahnen. Das kann teuer werden und nervt. Damit es nicht so weit kommt, erklärt Startup-Anwalt Nils Brehmann die häufigsten Fehler.
Am Anfang der Gründung, am Anfang der Selbstständigkeit hat man gar nicht so viel Budget für rechtliche Themen. Ja, das heißt, man guckt rechts und links, schreibt mal AGB der Konkurrenz ab oder nutzt Vorlagen, die man irgendwo kostenlos im Internet findet. Und da sind wir auch schon bei dem ersten, wenn man so will, Fehler. Denn wenn man sagt, man guckt bei der Konkurrenz und schreibt die AGB ab, man hat ja gar keine Ahnung, ob diese AGB dann rechtskonform sind. Der zweite Punkt ist, dass wir, gerade wenn wir einen Online-Shop betreiben, recht klare Vorgaben des Gesetzgebers in Deutschland haben, wie wir den Checkout, also den Buchungsprozess, beschreiben und auch in der Abfolge einstellen müssen. Ja, das ist der größte Punkt, den der Gesetzgeber hier verlangt und der am öftesten falsch gemacht wird, ist, dass wir den Verbraucherkundinnen und Kunden, die wir haben, ja, die unser Online-Shop adressiert, vor dem Button zahlungspflichtig bestellen, die Möglichkeit geben müssen, all unsere Eingaben zu überprüfen. Ja, das muss nicht zwangsläufig auf einem völlig neuen Tab oder einer völlig neuen Interface passieren. Besser ist es aber es sollte vor dem Abschluss des Kaufs nochmal darauf hingewiesen werden. Lieber Nutzer, liebe Nutzerin, bitte überprüfe nochmal all deine Angaben, ob sie korrekt sind und klicke erst dann auf zahlungspflichtig bestellen. Diesen Punkt, der ist gesetzlich vorgeschrieben, den vergessen die meisten. Ja. Und was ja noch ein sehr häufiger Fehler ist, ist, dass die Informationspflichten, die gesetzlich vorgeschrieben sind für AGB-Themen, ja, also AGBs per se sind gesetzlich nicht zwingend, aber es gibt viele Informationspflichten in Gesetzen, die man in AGB bestenfalls umsetzt. Ansonsten müsste man sie an ganz vielen unterschiedlichen Punkten des Online-Shops über Infokästen bringen. Diese Informationspflichten, die werden nicht hinreichend umgesetzt. Ja, also Informationspflichten beispielsweise darüber, was die Lieferzeit ist, ob es Gewährleistungsrechte gibt, ob es Versandkosten gibt, etc. Das sind so die drei häufigsten Fehler, die ich immer wieder feststelle bei Gründerinnen und Gründern von Online-Shops.
Um das Business so richtig in Schwung zu bringen, bedarf es Werbung. Potenzielle Kunden müssen schließlich wissen, dass die Firma oder die Produkte existieren und was sie zu bieten haben. PR-Profi Jannis Johannmeier beschreitet selbst neue Wege der Unternehmenskommunikation und PR.
Massenmedien in dem Sinne gibt es fast nicht mehr. Dass das wirklich der große Verteiler sein soll, um alle Menschen zu erreichen, hat deutlich abgenommen. Es gibt mittlerweile Accounts von Personen bei LinkedIn, die sind größer als Handelsblatt, Süddeutsche und FAZ zusammen. Story, Story, Story. Und das ist das Einzige, was irgendwie nochmal die Menschen zu etwas bewegen kann. Alles andere meiner Meinung nach nicht mehr. Und eine Geschichte ist das, was die Menschen schon immer möglicherweise verbunden hat, was immer spannend bleibt, egal was passiert. Also erstmal ist wichtig zu validieren, ob die Botschaft wirklich eine gute Botschaft ist. Weil mit einer schlechten Botschaft oder einer langweiligen Botschaft, da kann ich mich auch im Kopf stellen, das wird nichts. Also dieser Abgleich ist für mich der essentiellste. Eine gute Botschaft wird immer den Weg nach draußen finden.
Sich mutig in neue Situationen zu stürzen, kann auch Netzwerk- und Startup-Enthusiast Jan Wessels empfehlen. Er weiß, auf Events Werbung für sich und sein Business zu machen, kostet im ersten Moment Überwindung, öffnet aber eine Menge Türen. Zum Beispiel bei den Bremen Startup-Events.
Das ist kein elitärer Kreis oder man ist irgendwie ein Clubmitglied oder sowas. Das ist offen für alle. Wer sich für Bremen Startups und das Event interessiert, kann sich halt anmelden. Und entsprechend bunt ist, glaube ich, auch die Teilnehmerschaft. Also ich habe es ja schon gesagt, ne, es ist ein Kulturkern, der sehr offen ist. Das ist natürlich über 70 Events und über die Jahre halt auch gelernt, dass das halt bei Bremen Startups so ist und so funktioniert. Und dementsprechend geht das auch relativ schnell. Also ich meine, klar, wenn du die ganze Zeit nur in die Ecke stehst überhaupt selber, also ne, von deiner Körpersprache vermittelst, dass du keine Lust hast, dich mit anderen zu unterhalten, dann wird es schwer. Und ansonsten geh einfach an irgendeinen Tisch, schnapp dir irgendjemanden, guck, wenn du schüchtern oder introvertiert bist, schaust du halt, ist da jemand, der auch gerade alleine steht. Aber irgendwo einen Schritt muss man halt eben auch selber tun. Was hast du denn zu verlieren? Also ich erlebe schon häufiger, dass Leute gleich mit so einer riesen Wand im Kopf ankommen und sagen, aber was ist, wenn ich scheitere? Was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, kann ich das irgendwie durchplanen? Und so. Nee, ich glaube, du musst ein Mindset entwickeln des Machens, des ersten Schrittgehens, des Guckens, was funktioniert nicht. Fühlt sich das gut an? Gehe ich den nächsten Schritt weiter?
Wer einen Vorteil gegenüber seinen Wettbewerbern erzielen möchte, hat besonders online einige Möglichkeiten. Henry Bader, Experte für Content-Marketing und Lead-Generierung im B2B-Umfeld, verrät, warum es mit dem Wettbewerbsvorteil gerade bei LinkedIn eine recht einfache Sache ist.
Wenn wir jetzt LinkedIn mit anderen Kanälen vergleichen, wie zum Beispiel Instagram oder TikTok oder anderen Social-Media-Kanälen, dann ist halt LinkedIn sehr B2B-spezialisiert. Das heißt, wir haben hier Entscheider in verschiedenen Unternehmensgrößen, in verschiedenen Branchen, die auch relativ aktiv auf dieser Plattform unterwegs sind. Ich muss mir ganz klar darüber sein, welches Ziel ich verfolge mit LinkedIn. Nicht LinkedIn um des LinkedIns Willen machen, weil man jetzt irgendwie mal gehört hat, man muss ja irgendwie auf LinkedIn aktiv sein, sondern wirklich sich ein klares Ziel und eine klare Zielgruppe in dem Fall auch auszusuchen. Mhm. Punkt 2 ist, ein bisschen Zeit mit dem Profil, sich wirklich mit der Profilerstellung zu beschäftigen und vor allem auf diesen oberen Abschnitt des Profils. Das heißt, mit dem Banner beschäftigen, diese Tipps umsetzen, die wir genannt haben heute, mit dem Slogan sich zu beschäftigen und mit dem Bild zu beschäftigen. Das ist der Punkt 2. Das sind die wichtigsten Sachen. Dann ist man schon sehr, sehr gut unterwegs. Und dann Punkt 3 ist, einfach mal anzufangen zu testen. Ich wünschte, ich könnte jetzt hier irgendwie so den Hack nennen, mit dem man das super innerhalb von einer Woche schafft oder so, aber einfach mal loszustarten, was zu veröffentlichen, auch mal zu scheitern. Da sage ich auch mal, Scheitern auf LinkedIn ist gar nicht so schlimm, weil wenn der Post nicht gut läuft, wenn der Post schlecht war, dann sieht ihn auch niemand. Und wenn der Post gut war, dann weiß ich, dass er gut funktioniert hat und kann dann nochmal mehr machen. Das heißt, es gibt kein so ein wirkliches Scheitern, es sei denn, ich halte mich nicht an gewisse Regeln, die natürlich dann, an denen man sich natürlich halten sollte. Aber wenn man innerhalb von diesen gewissen Regeln agiert, dann funktioniert es sehr, sehr gut. Das heißt, einfach reinstarten, testen, verbessern und dann auch langfristig erfolgreich sein.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Doch manche Dinge entziehen sich eigenen Einflussmöglichkeiten. So scheint es zumindest. Ein großer Unsicherheitsfaktor für viele Webseitenbetreiber ist momentan das Thema SEO und AI-Overviews. AI-Overviews bei Google verändern die Suchergebnisse radikal. Nutzerinnen und Nutzer erhalten direkt KI-generierte Antworten, ohne eine Website anklicken zu müssen. Sind alle SEO-Bemühungen deshalb umsonst? Experte Matthias Michalik weiß, was jetzt zu tun ist.
AI-Overviews sind Risiko und Chance zugleich. Wir sehen sehr deutlich, dass sie in informationalen Bereichen ausgespielt werden, dadurch eben Traffic zurückgeht, 30-40%. Nichtsdestotrotz, als Unternehmen, als Marke will ich stattfinden in den AI-Overviews. Ich will als Zitat genutzt werden. Das bedeutet, ich muss meine SEO-Bemühungen trotzdem weiter vorantreiben. Wir sehen eine starke Korrelation zwischen klassischer Suchmaschinenoptimierung, Autorität und den AI-Overviews und natürlich auf der anderen Seite PR. Bedeutet, wenn ich diesen Dreiklang habe, meine eigene Webseite, Aufbau der Autorität und PR, dass ich dann auch eben dort stattfinden kann, eher dann als Markenerwähnung in Form von Branding, weniger als Traffic-Lieferant. Und das ist trotzdem etwas, was man nicht unterschätzen sollte, weil natürlich auch Nutzende dann sich auf Google weiter informieren werden. Und auch wenn sie vielleicht nicht klicken werden, behalten sie uns als Marke positiv im Hinterkopf.
Egal, welche Maßnahmen man ergreift, das Networking, Social Media, SEO, Geo oder auch andere Strategien und dazu auch noch neue Geschäftsfelder erschließen. Und natürlich auch Familie und Freunde nicht vergessen. Manchmal kann es ganz schön viel werden. Sinnvoll und bewusst Abstriche zu machen, ist hier die Kunst, verrät Zeitmanagement-Coach Thomas Mangold.
Dass wir viel zu oft Ja, so dass sehr, sehr schnell Ja zu Dingen sagen. Das ist auch, glaube ich, ein großes Problem, dass wir keine klaren Grenzen setzen. Das ist auch, glaube ich, auch ein Grund, warum viele mit deinem Blogging nicht so viel anfangen können, weil da sind dann halt klare Grenzen da und dann kann ich halt nicht mehr so wischiwaschi irgendwas machen. Und das Nein sagen lernen ist halt für mich wichtig. Und da gibt es auch eine einfache Frage. Ich glaube, auch darüber haben wir schon eine Podcast-Folge gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Da ist auch eine einfache Frage da. Wenn ich jetzt Ja zu irgendetwas sage, privat, beruflich, vollkommen egal, dann überlege ich mir im gleichen Atemzug, okay, aber wozu sage ich dann Nein? Weil das ja jedes Jahr hat ein Nein, außer es gibt Menschen, die haben zu viel Zeit in ihrem Leben, dann ist das vielleicht nicht so notwendig, aber über die werden diese Podcast-Folge, nehme ich einmal an, nicht hören. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich diese Frage immer im Hinterkopf habe und nicht so vom automatisierten Ja-Sager ein bisschen zum reflektierten, manchmal Ja-Sager und oft Nein-Sager werde. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Vor allem als Führungskraft darf man sich bewusst machen, ich muss nicht alles selber machen. Ich darf auch abgeben, zuhören und andere mehr Verantwortung entwickeln lassen. Dazu hat Dorothea von Wichert-Nick wichtige Tipps.
Wenn du lernst, rauszugehen aus dem Sendemodus, ich muss hier immer alles ansteuern. Das steckt ja auch so eine getriebene Haltung dahinter. Ich bin für alles verantwortlich. Ich muss die ganzen Ansagen machen. Hin zu einem Wechsel. Ich höre einfach mal zu und stelle Fragen. Wirst du spüren, dass du in eine ganz andere Gelassenheit kommst? Ja, weil wenn du aus diesem Sende- und Ich-mach-alles-Modus rausgehst, schaffst du überhaupt erstmal den Raum, dass andere was tun. Ja, und ich habe da mal wirklich eine sehr lustige Coaching-Session gehabt, also eine Erfahrung, wo jemand auch sagt, ja, meine Meetings, ich habe das Gefühl, ich kriege da keinen Connect. Und dann kamen wir drauf, dass er halt als Leader die ganze Zeit redet in den Meetings. Und dann habe ich ihm die Hausaufgabe gegeben, wirklich im nächsten Meeting nur Fragen zu stellen und sich darauf einzulassen. Und er kam zurück und war begeistert. Und er sagte, wow, also das habe ich noch nie erlebt, da ist richtig viel passiert. Ja, die haben sich unterhalten, da kamen gute Ideen hoch. Und dann hat er erst gemerkt, wie viel er mit dem Nicht-Zuhören und dem Sendemodus, wie viel er zugekleistert hat, was eigentlich an Verantwortungsübernahme schon da war. Ja? Und ich glaube, das ist wirklich Also der Lohn für gutes Zuhören ist gigantisch.
Und das waren die besten Expertentipps aus dem ersten Halbjahr 2025. Danke euch fürs Zuhören und ich bin gespannt auf das nächste Halbjahr und freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr Fragen zum Podcast habt, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de. Bewertet diese Folge gerne, wenn sie euch gefallen hat. Und ansonsten sage ich einfach bis zur nächsten Woche. Bis bald.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.